Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday, der aktuellen Ausgabe vom NFL Tuesday. Heute, ja, nach Woche 4, dem ersten Viertel in der Saison, in der NFL-Saison in diesem Jahr, was wir natürlich besprechen müssen. Das erste Viertel ist vorbei, der erste Gradmesser so ein bisschen auch für einige Teams, vor allen Dingen für die Teams, die bisher ungeschlagen waren und jetzt eine Niederlage erleiden mussten in Woche 4. Vielleicht so die erste kleine Delle in der Saison für viele Teams, die am Anfang schlecht aussahen, war auch Woche 4 wiederum ein Höhepunkt beziehungsweise ein weiterer Schritt auf der Leiter nach oben. Das Ganze analysieren wir wie immer für euch heute hier im NFL Tuesday. Und schauen natürlich auch auf die Sachen, die wichtig geworden sind, beziehungsweise die News drumherum, Verletzungen, Sperren. Da gibt es auch eine wichtige, über die wir sprechen müssen natürlich. All das, das hätte ich sonst fast heute alleine machen müssen, denn wir wollen natürlich nicht den NFL Tuesday irgendwie verschieben oder ausfallen lassen. Manchmal kommt das natürlich vor. Es stand heute alles sehr auf der Kippe, denn Christian war heute auf der Pub-Liste, im Concussion-Protokoll, überall, dann kurzzeitig auf der NFI, hat sich aus dem Krankenbett wieder rausgeschält, um heute noch kurz für eine Stunde all das, was er mal so in der Krankheit jetzt verloren hat, klares Denken, Verstand etc. wieder zu suchen, für eine Stunde zu uns zum Besten zu geben und da zu sein. Also dafür auf jeden Fall schon mal danke, Christian, dass du es geschafft hast.
Gerne, gerne. Ich gebe mein Bestes. Ich habe mich mit Tilidin vollgespritzt und versuche jetzt nur 60 Minuten sauberes Podcasting zu spielen. Und am Ende werden wir sehen, ob es gereicht hat. Es könnte nur als kleine Vorwarnung, wenn ich denn zwischendurch mal irgendwie längere Zeit nichts sagen sollte oder so, dann habe ich mich gemutet. Das liegt nicht daran, dass ich euch nicht mögen würde oder Felix nicht mögen würde. Das ist dann, weil ich euch eure Ohrmuscheln schonen möchte.
Und ich kann euch sagen, aus sozusagen bester nächster Erfahrung, das Muten macht Christian generell ganz gerne mal. Ich habe manchmal auch das Gefühl, wo ist er? Aber dann ist er kurz gemutet. Auf jeden Fall.
Das hatte was mit Mikrofondisziplin zu tun. Ne?
Ja, natürlich. Die beherrschst du wie kein anderer, die Mikrofondisziplin.
Naja,
und das Gute ist ja auch im Podcast, zumindest gibt es bisher noch keine Dopingkontrollen. Das heißt, du kannst dich mit allem vollpumpen. Es wird da keine Sperre für dich geben. Apropos Sperre, auch da ist Woche 4 natürlich ein großer oder kleiner Meilenstein-Schnitt auf jeden Fall, so ein bisschen der erste in der Saison, denn nach Woche 4 kommen viele Spieler zurück, die eine Sperre absitzen mussten, meistens wegen eben Dopinggründen oder Dopingvergehen. Da gucken wir nachher natürlich auch nochmal drauf, welche wichtigen Spieler das auf jeden Fall sind. Das sind ein paar wichtige Namen auf jeden Fall auf dieser Liste, die zurückkommen. Das bedeutet aber auch natürlich wiederum, dass die ein oder anderen Spieler Teams nochmal verlassen oder da so ein bisschen rumgeschaffelt wird. Ihr kennt das, die Kader, die in der ständigen Fluktuation sind, aber Woche 4 ist da auf jeden Fall immer nochmal so ein ganz kleiner Einschnitt. Gucken wir nachher drauf. Schauen wir vielleicht erstmal, Christian, so generell, so Big Picture-mäßig auf den Spieltag. Wir haben, ich hatte es ja angesprochen, das erste Viertel, das vorbei ist jetzt. Einige Teams, vor allen Dingen die Teams, die ungeschlagen in die Woche gegangen sind und dann mit einer Niederlage rausgestolpert sind, nämlich Green Bay, die schon am Donnerstag gespielt hatten und zu Hause verloren haben gegen Philadelphia. Mal wieder Philadelphia ein Spiel gewonnen hat, das sehr unterhaltsam war, etwas skurril teilweise auch. Auf jeden Fall gewonnen hat, sehr, sehr wichtig war. Viele hatten ja schon ein bisschen gesprochen darüber, ob es vielleicht schon ein Must-Win ist, relativ früh in der Saison. Dann die LA Rams, die zu Hause verloren haben in einem ebenfalls extrem unterhaltsamen Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers und Jameis Winston endlich sein W verspeisen durfte. Die Cowboys, die
verloren. Du musst mir mehr Zeit lassen, Felix. Ich muss auch das Soundbite rausrahmen.
Ja, du bist halt heute etwas langsamer. Das ist natürlich den Medikamenten geschuldet.
Das ist leider auch im anderen Ort. Ich bin in meinem Aktiven drin.
Aber hätte sich ja kurz muten können. Und dann haben wir natürlich die Dallas Cowboys, die verloren haben bei den New Orleans Saints. Die Saints, die trotz der Verletzung von Drew Brees Spiele gewinnen. Und viele, die ja gesagt haben, als Drew Brees mit der Verletzung gegen die LA Rams rausging und die ersten Prognosen waren 6 Wochen, würde er nicht zu dem Team zur Verfügung stehen, haben viele gesagt, okay, wenn sie von den kommenden 6 Spielen 2 gewinnen, dann wäre das schon sehr, sehr gut. Dann haben sie noch eine Chance, wenn Drew Brees zurückkommt. Jetzt haben sie beide Spiele schon gewonnen gegen Seattle und auch gegen die Cowboys und vor allen Dingen auch, muss man dazu sagen, von den sechs Spielen die vielleicht schwersten Gegner. Da muss man wirklich sagen, Chapeau an die New Orleans Saints, vor allen Dingen an die Defense, gucken wir nachher nochmal drauf. Und die Buffalo Bills, die auch ungeschlagen waren vor Spieltag 4 und dann gegen die Patriots zu Hause verloren haben. Wenn ihr darüber ein bisschen mehr erfahren wollt, wir haben gestern die aktuelle Folge vom Petspot aufgenommen und da ganz, ganz speziell über das Spiel der New England Patriots gegen die Buffalo Bills gesprochen und da auch nochmal einen ersten Rückblick und Vorausschau für die New England Patriots gemacht. Also da gerne reinhören in den Petspot für alle, die Pets-Fans sind, beziehungsweise einfach nur das vielleicht auch interessant finden. Jetzt eine interessante Frage, Christian. Was hättest du, und ich weiß, sie hatten eine Bye-Week, aber was hättest du vor der Saison, du wettest ja gerne, worauf hättest du eher gesetzt, wenn hättest du 100 Euro setzen müssen, dass nach Woche 4 die San Francisco 49ers ungeschlagen dastehen oder die Atlanta Falcons mit 1-3 schon, ja, ich würde fast sagen, etwas abgeschlagen. Auf jeden Fall zu das schlechteste Team in der NFC South sind und generell in der NFC nicht gut dastehen.
Das ist eine gute Frage. Also generell hätte ich sicherlich nicht geglaubt, dass Atlanta so schwach startet. Auf der anderen Seite 3 Spiele und vor allen Dingen Tampa Bay Cincinnati waren jetzt nicht so die Bretter, die San Francisco bohren musste. Pittsburgh hätte ich dann natürlich wahrscheinlich vor der Saison deutlich stärker eingeschätzt, als es jetzt am Ende sind oder waren oder vielleicht auch nicht. Wir werden sehen, wie sich das dort weiterentwickelt mit dem wilden Wildcat-Football. Ich hätte wahrscheinlich... Boah, ist das schwierig. Nee, ich hätte wahrscheinlich auf San Francisco getippt. Aber es ist eine schwierige Entscheidung.
Ja, schwierige Entscheidung. Eine definitiv nicht schwierige Entscheidung. Da können wir vielleicht erstmal drüber sprechen. Lass uns so ein bisschen die News. Und wir haben doch mal, ich weiß nicht, ich habe ihn auf jeden Fall, glaube ich, zur Verfügung. Den Drop, den wir schon lange nicht mehr gespielt haben, für News. Wir fangen mal ein bisschen mit Breaking News hier an, um das Ganze abzuarbeiten, Christian.
We begin today with Breaking News.
Zwei, drei Sachen, die wir direkt besprechen müssen in dem News-Segment, ist Vontaze Perfect, der von der Liga komplett gesperrt wurde für die komplette Saison, auch für mögliche Playoffs. Die Oakland Raiders, die ja natürlich auch noch die Möglichkeit haben, nach Woche 4 logisch auf die Playoffs mit 2-2, würden sie es schaffen, auch dafür wäre er gesperrt aufgrund seines Hits gegen Jack Doyle, für alle, die es nicht gesehen haben. Es gibt genug Videos bei Twitter und so weiter und so fort, sich das mal anzuschauen. Jack Doyle, der ganz klar down war, beziehungsweise im Grunde genommen sich, wie man immer so schön sagt, aufgegeben hatte, beziehungsweise schon getackelt war. Und Vontaze Perfect, der mit Fullspeed, so wie er es schon häufig getan hat, in Jack Doyle, Kopf voraus, in Jack Doyles Kopf, Helm gegen Helm, prescht. Jack Doyle, der erstaunlicherweise offensichtlich kaum etwas davongetragen hatte, aber Vontaze Perfect damit wiederum auffällig geworden ist und die Liga und jetzt hier besonders natürlich der Vice President of Football Operations damit die Strafe ausgesprochen hat, Vontaze Perfect, der schon auf dem Weg nach London, glaube ich, ist.
Ja, ich müsste ja schon wieder auf dem Rückweg sein, glaube ich sogar.
Okay. Der damit für die komplette Saison gesperrt ist und in dem Statement, was die Liga rausgegeben hat, auch ganz klar gemacht hat, dass er wiederholt die Richtlinien gebrochen hat, die zum Schutze von Spielern und auch zum Schutz von ihm selber eingesetzt wurden in der Liga und dass er, wie gesagt, als Wiederholungstäter offensichtlich nicht gelernt hat und deswegen nun diese harte Strafe bekommt, gegen die er natürlich vorgehen möchte, aber die Chancen sind sehr gering, dass er das gewinnen kann.
Ja, kommt drauf an, was Gewinnen heißt. Also wenn Gewinnen heißt, dass die Strafe dann von jetzt praktisch End of Season auf meinetwegen 8 Spiele reduziert wird zum Beispiel oder so, wenn das schon Gewinn ist, das würde ich jetzt nicht ausschließen. Also es würde mich nicht wundern, wenn er diese Saison nochmal wird spielen können. Grundsätzlich ist es sicherlich ein schöner Schritt, ein guter Schritt, die NFL da geht, denn Vontaze Perfect ist, ich glaube, zu 70% an allen quasi On-Field-Spielsperren schuld, die in den letzten 10 Jahren ausgesprochen wurden. Also ich glaube, es gab da noch Albert Hainsworth, der quasi, ich glaube, jemand mit dem Fuß ins Gesicht getreten hat, der auf dem Boden lag. Und dann gab es Brandon Merriweather, so ein berühmter Killshot-Safety, der auch mal wegen, als dann die Defenseless-Receiver-Regel eingeführt wurde in 2013 oder 14, dann auch mal gesperrt wurde für 2 Spiele, aber Vontaze Perfect ist one of a kind in der Sicht.
Als wäre er so ein bisschen in der falschen Zeit geboren, ne? Also gab es ja viele, auch Dante Whitner, den alle immer Dante Hittner irgendwie genannt hatten, der Safety. Oder auch Dominican Sue in seiner ersten Zeit werden uns als...
Ja, der war sehr dirty, der ist aber nie so richtig aufgefallen damit, ne? Also zumindest in-game nicht. Also, ja, das stimmt. Irgendwie nur so, ich glaube, er ist auf den Knöchel von Aaron Rodgers getreten oder rumgestampelt, ne?
Stand ein bisschen drauf. Also es ist auf jeden Fall, da gibt es, glaube ich, kaum 2 Meinungen und auch, dass diese Sperre angemessen ist, dass er gesperrt wird, dass diese Sperre angemessen ist, diese komplette Saison auch in möglichen Playoffs. Vontaze Perfect, ich weiß nicht. Es wirkt wirklich so, als würde er selber für sich nicht so ganz das da klarkommen, beziehungsweise das verstehen, beziehungsweise diese Auffälligkeiten. Es ist halt ein wie soll ich es ausdrücken? Es ist nichts, was so einfach mal passiert, weil wenn man sich all die Hits von Vontaze Perfect anguckt, für die er gesperrt wurde, das waren Hits, in denen er ganz, ganz klar offensichtlich den Spieler verletzen wollte. Also es war nicht in keinem der Fälle so, dass er nicht mehr bremsen konnte, dass er nicht mehr abstoppen konnte, dass er dem nicht aus dem Weg gehen konnte oder dass es halt einfach mal so passiert. Das kann sein. Aber in den Fällen war es immer gezielter Angriff gegen den Kopf- und Nackenbereich des Gegners mit dem eigenen Kopf. Und von daher finde ich das Statement des Vice President auch gut, der eben sagt, diese Regeln sind nicht nur zum Schutze anderer Spieler, sondern sie sind auch für dich da, Vontaze. Also wir schützen dich auch so ein bisschen vor dir selber. Ich denke mal, eine gute Entscheidung.
Ja, ich meine, jetzt kommt natürlich die Frage, und die ist auch berechtigt, warum ist es nicht schon eher passiert? Zum einen sperrt die NFL ungerne Spieler, glaube ich. Das können wir, glaube ich, so festhalten, ne? Es sei denn, es geht irgendwie ums Knien oder sowas oder um Marihuana. Das ist das eine. Und das andere, Vontaze Perfect war, glaube ich, auch häufiger wegen verschiedener Vergehen quasi oder verschiedenen Kategorien gesperrt. Und bei der NFL ist es halt immer so strukturiert, dass wenn du in einer Kategorie quasi schon eine Vorstrafe hast, dann kommt halt dieser Escalator hinzu. Ne?
Und deswegen glaube ich halt auch, weil er hat ja auch schon, wenn ich mich richtig erinnere, 8 Spiele Sperre gehabt. Deswegen würde es für mich...
10, glaube ich, sogar
schon. 10 schon. Deswegen ist eigentlich... Kann man eigentlich die jetzige...
4,5 Millionen hat er ein Gehalt dadurch verloren.
Kann man auch die jetzige Sperre kaum noch reduzieren, weil dann eben dieser Escalator nicht mehr zum Tragen kommen würde. Denn wir haben in der Liga für die ja im Grunde genommen noch 12 Wochen oder 13 Wochen, wenn man streng genommen nimmt, dann macht es irgendwie, weiß ich nicht, würde es jetzt komisch, wäre es irgendwie komisch, wenn sie es jetzt reduzieren würden auf 10 Spiele, die er schon mal hatte. So viel auf jeden Fall dazu. Bin mal gespannt, was jetzt passiert, was die Raiders natürlich dann auch machen. Aber sie konzentrieren sich, glaube ich, erstmal auf ihren etwas anstrengenden Trip nach London. Wichtig auf jeden Fall jetzt noch, was wir anbringen müssen. Bradley Chubb, Linebacker, Pass Rusher der Denver Broncos, hat sich das Kreuzband gerissen, ist raus für das komplette Jahr, für ein 0-4-Team. Ja, ist eine zwiespältige Geschichte. Es ist natürlich generell bisher eine extrem enttäuschende Saison für die Denver Broncos. Die Defense, die jetzt zumindest mal Sacks kreiert hatte, auch Bradley Chubb selber, wirklich in den ersten Wochen überhaupt nicht stattgefunden. Jetzt fällt er raus komplett fürs Jahr. Sehr, sehr interessant, was da passiert in Denver. John Elway, der ja immer relativ kurz angebunden ist, was auch so die Team-Dynamiken angeht oder das Teambuilding, Ich bin mal gespannt, wie der First-Year-Head-Coach Vic Fangio da sitzen wird oder ob sie den gleichen Weg gehen werden wie die San Francisco 49ers und sozusagen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren den Head-Coach auswechseln. Ich bin mal gespannt. Also für Bradley Chubb auf jeden Fall sehr, sehr ärgerlich. Für die Defense, die ohnehin erschreckend schlecht war, bisher der Denver Broncos, ein sehr, sehr herber Rückschlag. Lustig da fand ich mal wieder ein Tweet, ein klassischer Tweet von den NFL-Leuten, NFL-Network-Leuten. Ich glaube, Daniel Jeremiah war es, der gesagt hat, der schon den Tweet begonnen hat, das ist immer das Beste mit, es wird nicht passieren, aber wie wäre es denn, wenn die Denver Broncos jetzt Von Miller sozusagen ins Trade-Fenster stellen würden? Das ist dann immer so schöne Clickbait, weil wenn du selber schon den Tweet beginnst mit den Worten, es wird nicht passieren, aber dann...
Das ist kein Clickbait, da macht sich ein Mensch Gedanken mit der Welt.
Absolut, richtig viel Gedanken.
Nee, aber lass mal überlegen, lass mal eben kurz die Cap nochmal raussuchen. Was müsste man für ihn ausgeben? Ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber durchaus noch ein sehr fähiger Spieler.
Na? Ich weiß es nicht. Er hat jetzt noch, wie viele Gamechecks hast du noch? 13?
Ist noch 2 Jahre nach dieser Saison unter Vertrag. Ja. Mit 25 und 22 Millionen als Cap-Hit. Davon verbleiben allerdings 11 Millionen bei Denver, weil es sich um Signing-Bonus handelt. Das heißt, es ist, ja, wäre auf jeden Fall günstig. Also würde so um die 18 Millionen dann pro Jahr liegen.
Nicht schlecht, aber es ist halt, ja, auch, ist halt auch die Frage.
Alternder Passspieler, aber ja, gut, warum sollen wir jetzt großartig drüber, also
ja, es ist hypothetisch. Es ist ähnlich wie das, was wir gestern besprochen haben im Petsport, die Möglichkeit.
Nee, AJ Green finde ich deutlich realistischer.
Ja, AJ Green ist deutlich realistischer, aber es ist halt, was ich sagen wollte, ist die Frage, nicht, also es werden nicht alle 0-4 Teams oder 1-3 Teams, die jetzt dastehen, alle jetzt in den kompletten Tank-Modus wechseln und ihre Spieler wegtraden. AJ Green ist mit Sicherheit realistischer, darüber hatten wir gestern gesprochen, der als möglicher Trade, ja, als mögliches Trade-Objekt, das hört sich komisch an, wenn man das über einen Menschen sagt, aber als möglicher Spieler, der getradet werden könnte. Wir hatten das natürlich im Petsport in Bezug auf die Patriots genannt, weil die eben in Buffalo extrem viele Probleme hatten in der Offense und ein Receiver, der sehr, sehr gut tun würde, wäre natürlich eine Möglichkeit. Bei Von Miller bin ich mir jetzt da nicht so sicher.
Vor allen Dingen hast du in Denver auch nochmal andere Vorzeichen, denn ich glaube, so langsam kommt John Elway in so Gewässer hinein, wo er nicht mehr so ganz sicher ist und sich auch Sorgen um seinen Job machen muss. Und jetzt wieder ein First-Year-Head-Coach, der dann damit auch nochmal deutlich unter Druck gesetzt wird. Das ist auch nicht wirklich fair für ihn, auch wenn es natürlich für seinen Vorgänger im letzten Jahr auch noch nicht wirklich fair war. Also eher unwahrscheinlich.
Aber kudos to you, Christian. Du hast Joe Flacco ganz genau richtig analysiert. Er hat zwar gar nicht so verkehrt gespielt in dem Spiel, aber es ist doch wirklich erschreckend, dass er nicht wirklich was hinbekommt.
Ja.
Ein, zwei.
Flacco oder Fluco, ne?
Fluco? Mono? Zwei Sachen vielleicht, oder drei Namen können wir vielleicht noch kurz anbringen auf der Injury Front. Melvin Ingram, der Passrusher, D-Line von den LA Chargers, Defensive End, wird wahrscheinlich mit einer Hamstring-Verletzung mehrere Wochen fehlen. Auch für die Chargers, die mit 2-2 auch so ein bisschen ein komisches erstes Viertel in der Saison gespielt haben, mal wieder so ein bisschen klassisches Chargers-Spiel, Spiele gewinnen, die Spiele verlieren, die sie eigentlich gewinnen müssten, haben damit natürlich passt es jetzt absolut gar nicht rein für sie, dass sie jetzt eben auch noch auf Melvin Ingram verzichten müssen. Bin mal gespannt, wie sie das handeln können. Mitchell Trubisky haben wir gesehen, der mit der Schulterverletzung das Spiel verlassen musste gegen die Minnesota Vikings, das dann Chase Daniels sehr, sehr gut zu Ende gespielt hat, muss man sagen. Chase Daniels jetzt auch mit seinem Team auf dem Weg nach London. Da spielen sie die eben angesprochenen Oakland Raiders. Chase Daniel, der in der Offense sehr, sehr gut aussah. Viele, die dann auch schon wieder auf den Zug aufgesprungen sind und gesagt haben, vielleicht ist der bessere Quarterback im Gegensatz zu Mitchell Trubisky. Mitchell Trubisky wird auf jeden Fall mit einer ausgekugelten Schulter und einem kleinen, was auch immer das dann heißt, Riss in seinem Schulterlabrum auf jeden Fall.
Hört sich nicht gut an.
Einige Wochen aussetzen müssen. Woche 7, Woche 8, sowas in der Richtung könnte möglich sein, aber ist natürlich bei einer Schulterverletzung immer schwierig.
Ja, aber das halte ich nicht für unrealistisch. Also vor allen Dingen, weil es halt die Nicht-Wurf-Schulter ist. Jetzt diese Woche in London gegen Oakland und danach die Bye-Week, die dann natürlich besser kommen könnte. Und dann Woche 7, dann gegen New Orleans, dann der Return. Halte ich für, ja, schon sehr plausibel. Also, ob es dann unbedingt die Gewinnchancen erhöht, das ist dann die andere Frage. Da gibt es ja auch genug Leute, wie du es gerade schon angedeutet hast, die da andere Meinung zu haben.
Ja, ich meine, Mitchell Trubisky hat in dieser Saison mit Sicherheit sehr, sehr viel Kritik schon einstecken müssen, nachdem im letzten Jahr viele ihm gesagt haben, oh, man sieht Matt Nagy, die Offense, Mitchell Trubisky, das passt und so weiter und so fort. Und viele haben eben diesen großen Sprung prognostiziert für dieses Jahr zusammen mit dieser Defense. Jetzt stehen sie ja mit 3-1 da, das ist ja jetzt alles nicht verkehrt in der relativ sehr, sehr ausgeglichenen NFC North, NFC North ist es, 3-1 für sie, 3-1 für Green Bay, Detroit, die eben jetzt die Niederlage kassiert haben, also das ist alles nur nicht so wild, also ich würde jetzt auch nicht nach einem Spiel Chase Daniel sofort mit Trubisky abschreiben wollen. Eine Sache noch, Tyron Smith, wichtig, Tackle der Dallas Cowboys, verletzt mit einem Ankle-Verletzung, sehr, sehr unangenehm im Sunday-Night-Game, als, glaube ich, sogar der eigene, ich weiß gar nicht, ob es Dak Prescott war, der ihm auf den Knöchel gefallen ist. Ankle-Sprain kann immer sehr, sehr viel heißen, muss aber auch nicht so viel heißen. Es können 6-7 Wochen sein, es können aber auch 3 bis 4 Wochen sein, auf jeden Fall. Wir kennen es aus der Vergangenheit, wenn der Left Tackle ausfällt, vor allen Dingen Tyron Smith, der Dallas Cowboys, dann kann mal was in die Hose gehen. Ich weiß nicht, ob sie noch gegen Atlanta spielen, sonst hat sich wahrscheinlich schon Adrian Claiborne das Spiel auch rot angestrichen, der damals gegen den Backup-Titan 23-6 oder so in dem Spiel hatte. Auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm. Vielleicht eine Sache noch, Devante Adams mit seinem mit seiner Toe-Verletzung, seiner Fußverletzung. Das ist auch sehr, sehr interessant zu sehen. Er wird jetzt wahrscheinlich am kommenden Donnerstag nicht spielen. Nein, Entschuldigung, nicht am Donnerstag. Am Donnerstag haben sie gespielt. Im nächsten Spiel nicht spielen. Wie lange er ausfällt, bleibt abzuwarten. Auch das ist eine Verletzung, die ja sehr, sehr schwierig einzuschätzen ist, diese Turf-Toe.
Ja, ich weiß auch nicht so genau, was das, ob das Torfzehe bedeutet oder nicht. Schlussendlich, ja.
Kommt eben durch den Untergrund, also deswegen halt irgendwie diese Verletzung an diesem Fußpart.
We'll see. Auf jeden Fall sind die nächsten zwei Spiele für Green Bay nicht so gut. Das heißt, es wäre gut, nicht so einfach. Das heißt, es wäre gut, wenn er schnell zurückkommen kann, aber das ist halt Blick in die Kristallkugel.
Genau, das nächste ist nämlich gegen Dallas. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Spiel und auch kein einfaches Spiel. Sprechen wir über die Spiele vielleicht so ein bisschen,
Christian? Nein, das ist nur ein bisschen die News. Haben wir noch zwei Items, die ich gerne vorher abhaken würde.
Oh, okay.
Wenn ich da mal so reingrätschen darf.
Ja, gerne.
Und zwar, es gibt einen neuen CBA, allerdings zwischen der NFL und der NFLRA, der National Football League Referee Association. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber Schiedsrichtergewerkschaft. Ist erstmal gut, denn wenn wir uns das zurückerinnern, das letzte Mal, als die Schiedsrichter quasi im Lockout waren, das war eine unschöne Saison, die NFL noch relativ schnell zum Einknicken bewegt hatte. Ne?
Die Replacement Referees aus der zweiten Division College Bereich, die waren schon ganz amüsant, muss ich sagen.
Ja. Ja, also es sicherlich auch sieht nach einem passablen Paket aus. Ein paar Sachen, die ich da rausgemerkt habe, wenn du so möchtest. Die Referees, alte Referees bekommen ein Incentive quasi in Ruhestand zu gehen, quasi so eine Art Einmalzahlung oder sowas oder irgendwie eine Beteiligung am 401k oder wie auch immer. Sobald sie 20 Jahre schon gedient haben, kriegen sie dieses Angebot, sodass mehr junge Refs hineinkommen. was tendenziell, glaube ich, nicht verkehrt ist. Und was auch wichtig ist, es werden noch 7 weitere so eine Art Mentoren eingestellt, die den SchiedsrichterInnen helfen sollen und auch nicht dazu da sind, sie zu bewerten, sondern wirklich nur als reine Mentoren da sind, ohne dass sie sich irgendwie vor ihnen rechtfertigen müssten. Also sieht nach der richtigen Entscheidung aus für das Officiating in der NFL.
Ja, auf jeden Fall wichtig. Also generell diese ewige Frage, inwiefern die Referees eben Vollzeit Hauptangestellte eben der NFL sein sollten oder eben nicht. Das ist sehr schwierig. Also es gab ja die Referees früher, die man noch so ein bisschen kennt, die jetzt in Ruhestand sind, wie Ed Hockley oder auch Gene Steratore, die eben verschiedene Businesses eben noch neben der NFL hatten und da gesagt haben, wir wollen uns da nicht verpflichten.
Wettstudios?
Nee. Anwälte. Ed Hockley ist ein relativ bekannter Anwalt wohl, ich glaube auch irgendwo in Kalifornien. Der macht mit seiner Anwaltskanzlei deutlich mehr Kohle als mit seinem Refereeing. Von daher wollte er sich da nicht verpflichten lassen, Vollzeitangestellter zu sein, beziehungsweise Referee zu sein, was natürlich auch damit einhergeht, dass du, wenn du Vollzeitangestellter bist und du in der Nicht-Spielsaison, also in der Offseason, dann dementsprechend auch als Angestellter ja weiter bezahlt werden muss. Das heißt, logischerweise, und die NFL dafür natürlich auch irgendwie was haben möchte. Das heißt, sie könnte ihn dann zwingen, unter dem Arbeitsvertrag, dass er an irgendwelchen Sachen teilnimmt oder was auch immer, dass er irgendwelche Fortbildungen, was auch, keine Ahnung, an irgendwelchen Councils, die sie dann gründen. Und da haben sie halt immer gesagt, vor allen Dingen die sehr, sehr aktiv außerhalb des Spielfeldes waren, haben gesagt so, sorry, aber ich habe eine Firma am Laufen. Ich kann jetzt nicht irgendwie mich voll der NFL zuschreiben. Ich mache gerne während der Saison und den Playoffs das Refereeing, aber sonst lass mich bitte in Ruhe. So, das war so ein bisschen immer so die
Kurze. Ja, das ist in beide Richtungen nicht zufriedenstellend. Ja. Und das zweite Thema, NCAA Kalifornien.
Ja, ein sehr, sehr cooles Thema. Das hätte ich sonst auch am Ende nochmal aufgebracht. Ich habe mich extrem gefreut. Ich habe die Folge auch geguckt. Großartig.
Ach, Barbershop, die von LeBron, oder?
LeBron, ja.
Ja, das hatte ich nur am Rande mitbekommen.
Genau, vielleicht für alle, die es nicht wissen, ein Meilenstein, muss man wirklich sagen, ist geschehen. Denn der Governor von Kalifornien hat, während er bei LeBron in seiner Show war, beziehungsweise in seiner Talkshow, muss man wirklich sagen, einen Erlass unterzeichnet, dass College-Athleten, NCAA-Athleten und Athletinnen an ihren Namen und in ihren Namen Markenrechten etwas verdienen dürfen. Sprich, sie dürfen Verträge machen mit Schuhartikelherstellern, generell Sportartikelherstellern oder
gegen
auch
die Umsatzbeteiligung an ihren Jersey-Verkäufen.
Genau, oder auch eben, keine Ahnung, wenn du dann, die Idee ist dann auch, wenn du an einem kleineren College bist, dass dann eben der lokale, so wie man das aus irgendwelchen College-Filmen kennt, der lokale Autoverkäufer, der irgendwie das Stadion sponsert oder den irgendwie die halbe Tribüne oder was auch immer, der dann auch eben den Spielern mit für einen Marketing-Deal, was auch immer, Geld geben kann dafür, dass sie dann irgendwie ihren Namen dafür geben, dass er damit werben kann, weil der College-Spieler irgendwie das Autohaus jetzt bewirbt. Also endlich.
Oder die lokale Mehlmühle, wo das Ganze, die ganze Ortschaft angestellt ist.
Genau. Also endlich ein großartiger Schritt, denn vorher war es verboten für AthletInnen der NCAA, irgendetwas zu verdienen. Also
durften noch nicht mehr irgendwie $5 nehmen, wenn sie irgendwie ein Autogramm gegeben haben.
Genau.
Also selbst da, wenn sie das gemacht haben, haben sie schon ihre Eligibility verloren, also sprich ihr Recht auf ihr Stipendium.
Genau. Und das ist also großartig, ein großartiger und deswegen ein wirklicher Meilenstein. Und die Hoffnung ist jetzt eben natürlich, dass nach Kalifornien auch weitere Staaten nachziehen und das eben machen. Denn das College-System, vor allen Dingen, wenn wir leider ja auch noch nur von den männlichen Athleten in erster Linie sprechen, wenn wir da Football, Basketball uns angucken, das sind Multimilliarden-Dollar-Businesses, die da laufen. Wir haben Coaches, die unglaublich viel Kohle verdienen. Dieser schreckliche Mike Leach zum Beispiel, Head Coach im Football, der ist der bestbezahlte Beamte im Staat. Das heißt, er verdient mehr als alle anderen Staatsbeamten in dem ganzen Country, also in dem ganzen Staat, in dem Bundesstaat. Es gibt keine Ahnung, es gibt Assistant Coaches, es gibt irgendwelche Berater von Football-Teams, die Verträge haben, die sind höher, besser dotiert als die besten Professoren, Professorinnen an den Unis, die da lehren. Die haben einen höheren Etat als die komplette als die kompletten Wissenschaftsfakultäten. Also es ist ein extrem schreckliches System bisher immer gewesen, ein ausbeuterisches System, denn die Athleten, Athletinnen wurden ausgenutzt, ihre Namen wurden genutzt, man hat mit ihren Sachen Geld verdient, mit ihrem Namen, und die haben selber dafür nichts bekommen und wurden auch bestraft, wenn sie versucht hätten, was zu bekommen. Natürlich wurde unter der Hand, es gab da ja diesen großen Skandal in den letzten Jahren, in denen ja dann auch Condoleezza Rice involviert war als Ermittlerin, dass eben unter der Hand Gelder gezahlt wurden, damit eben Person A zu College geht und dass man den dann irgendwie rekrutieren kann, oder man hat irgendwie den Eltern ganz zufällig mal irgendwie was geschenkt oder irgendwie die Küche neu bezahlt oder so ein Scheiß. Aber dass das jetzt Spieler zumindest und Spielerinnen in Kalifornien machen dürfen, ist großartig. Und man muss auch wirklich sagen, das ist jetzt natürlich nicht nur auf den Mist gewachsen von LeBron James, aber LeBron James und seine Businesspartner haben das extrem vorangetrieben und waren eine sehr, sehr große Stimme und sind ja auch eher mit seiner Beratungsfirma und seinem mit Carter, die ja selber auch College-Athleten, Athletinnen betreuen als Berater, haben da extrem Druck ausgeübt auf die Politik und auch auf NCAA, die natürlich nicht so happy damit sind, dass das Ganze zustande kommt. Und das ist wirklich großartig. Das muss man LeBron James wirklich zuschreiben, was er geleistet hat in wirklich seiner Karriere abseits des Basketballs, ist wirklich famos.
Das stimmt. Also vor allen Dingen, weil er sich eben auch äußert und nicht nur stickum bleibt und sagt, okay, interessiert mich nicht, ich scheffel nur meine Kohlen. Das ist natürlich sehr attraktiv, beziehungsweise schön einfach. Ja. Ich habe grundsätzlich stimme ich dir voll und ganz zu, ich finde das auch richtig super. Ich habe nur so ein bisschen so einen kleinen Be careful what you wish for Moment. Ich denke mir, die NCAA ist in einigen Bereichen machen sie halt auch gute Dinge. Ne? Es gibt extrem viele Sponsorships für Wrestling, also nicht WWE, sondern, wie heißt das auf Deutsch? Ringen, glaube ich, ne?
Ringen, ja.
Ja, oder Schwimmen oder Leichtathletik. Da gibt es halt auch extrem viele, Stipendien, die ausgeteilt werden, die halt kein Geld einbringen und im Prinzip halt auch von dem Football, von der Geldmaschine College Football quasi profitieren. Da habe ich so ein bisschen Sorgen, dass die darunter stark leiden könnten, wahrscheinlich auch werden, denn schlussendlich wird wahrscheinlich das ganze NCAA-System in den USA irgendwie komplett umgedreht werden. Würde mich nicht wundern, wenn die NCAA, ich weiß gar nicht, was das ist, ob das irgendwie ist das eine staatliche Organisation oder nicht? Wahrscheinlich noch nicht mal, ne?
Doch.
Doch ist? Ja, okay. Mhm. Aber dass das ja irgendwie grundsätzlich was zu Bruch gehen wird. Und es könnte am Ende durchaus halt sein, dass halt viele diese Spartensportarten stark darunter leiden werden. Das ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe.
Ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen, weil die Big Player, wie zum Beispiel Football, die geben nichts ab. Und diese Idee, dass das
glaube ich schon,
große College, große Football Colleges irgendwie in Texas, dass die quasi so viel Geld generieren, dass man dann auch auf einmal Volleyballmannschaft extrem supporten kann, das ist nicht unbedingt so der Fall, weil man muss sagen, 99% des Geldes, was generiert wird, geht in das College Football Programm. Wenn man sich anguckt, welche, die haben teilweise, also die Oakland Raiders würden sich freuen, hätten sie derartige Trainingsbedingungen, ja, Stadien, ja. Umkleiden etc., wie beispielsweise jetzt LSU, die das letztens gepostet haben auf ihren Kanälen.
Voller Stolz, ne?
Man kann, wenn die Angst bestünde, dass wirklich diese Randsportarten weniger Geld bekommen sollten, ich weiß nicht, warum sie weniger Geld bekommen sollten, dann muss man halt einfach sagen, okay, dann müssen wir halt überlegen, ist es wirklich notwendig, dass wir ein College-Team haben, in dem unser Training-Staff zusammengenommen in der Saison 25 Millionen Dollar verdient, also Head Coaches für Football, die nichts anderes machen als Football zu coachen, plus ihr Team, die zusammen über 20 Millionen Dollar im Jahr verdienen. Ist das notwendig? Oder können wir auch sagen, ey, die können auch mit weniger auskommen. Die verdienen teilweise mehr als NFL-Coaches. Und da finde ich halt, das ist so diese totale verquere Sicht, dass eben Leute wie Tim Tebow und diese ganzen anderen Idioten eben sagen, oh Gott, wir machen aus dem großartigen College-System ein Wirtschaftsding und dann geht's nur noch ums Geld und deswegen und das ganze Interesse, warum 100.000 Leute ins Stadion gehen am Samstag, das geht verloren und das Tolle, wie man sich identifizieren kann und so, da muss ich sagen, sorry Leute, aber das ist seit jeher schon ein riesen Multimilliarden-Dollar-Ding, was da läuft. Das Geld wird nur
jeher vielleicht nicht, ne? Aber die letzten 30 Jahre oder so.
Das Geld
so, ne?
wird halt nur ganz bestimmten Leuten gegeben. Für die anderen ist es einfach nur pure Ausbeutung. Und wenn ich mir überlege, ich meine, keine Ahnung, guck dir Johnny Football an. Johnny Manziel, der hätte Millionen verdienen können im College, wenn er seine Namensrechte quasi daran hätte verdienen können. Was hätte es jetzt geändert?
Ja, gut, ich meine, es gibt halt so ein paar Kritikpunkte auch noch weiter, ne? Was ist dann halt mit dem Cornerback, ne? Und dem Third String Cornerback, der jetzt quasi nicht wirklich bekannt ist, der wird kein Endorsement kriegen, der wird keine großartigen Trikots verkaufen, ne? Vielleicht ist er ein Five-Star-Recruit gewesen und dementsprechend hat er dann von dem Booster irgendwie was unter der Hand quasi zugemauschelt bekommen, was dann ja auch wieder so eine Art gegen den Gedanken dagegen gehen würde. Aber ich glaube, das wird grundsätzlich das ganze System massiv auf den Kopf stellen, wenn nicht sogar die NCAA komplett sprengen. Ja. Und ich weiß nicht, ob das, was danach kommt, wirklich für alle AthletInnen besser ist, als das, was jetzt da ist. Ne? Das ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe. Grundsätzlich finde ich es gut, dass da was passiert. Ich habe nur so ein bisschen Sorge, wie es dann weitergeht, denn du hast ja in den USA dieses massive Stipendiensystem, das ja in Deutschland kaum zu vergleichen ist, weil diese Tuitions ja auch so extrem hoch sind. Und aber auch immer wieder Skandale, ne? Es war jetzt auch neulich mit irgendwie irgendeiner Schauspielerin, die dann ihre
Schauspieler,
glaube ich, über Photoshop, gefotoshoppte Ruderbilder oder so und dann irgendwie ein Stipendium an die Schule gebracht hat oder so.
Mehrere, das waren ganz viele bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen, die das gemacht haben mit ihren Kindern, damit sie an eine gute Uni kommen. Klar, das ist natürlich, dieses ganze System ist natürlich total weird und schwer zu verstehen. Aber ich glaube auch für die Spieler, die vielleicht nicht mit ihrem eigenen Namen wirklich werben können und Geld verdienen können, für die kann man auch, wenn das College clever ist, kreative Lösungen finden, sodass man das Geld umlegt, dass man eben das Team mehr vermarktet und das Geld dann eben umlegt auf alle oder beziehungsweise dem Team generell etwas gibt, den Spielern und Spielerinnen. Und dann den Einzelnen, die vielleicht nochmal ihren Namen selbst nochmal promoten können, die können das dann machen, aber so, dass alle zumindest etwas bekommen. Weil es gibt Spieler, die beispielsweise im Auto schlafen müssen, weil sie sich keine Wohnung leisten können. Und das sind halt so Sachen, warum? Also das muss doch nicht sein. Also wieso muss ein Spieler, der meinetwegen der dritte, vierte Cornerback ist in seinem ersten Jahr, der keine Kohle hat, vielleicht auch von zu Hause kein Geld bekommen kann, in prekären Verhältnissen lebt.
Oder selber noch Geld nach Hause schicken muss, ne?
Wieso darf der nicht ein bisschen was verdienen, sodass er sich wenigstens eine Wohnung, ein Flat irgendwie in einer teuren Gegend, weil er irgendwie an dem College halt ist und da ist es teuer, leisten kann? Das ist, das macht für mich keinen Sinn. Und man muss ja auch dazu sagen, das College-System wird heute schon total ad absurdum geführt. Wir haben mehrere Skandale. Wir hatten nicht zuletzt auch den Skandal North Carolina, die für das Basketballteam, weil eigentlich ist es ja so, dass die Spieler auch die Kurse besuchen müssen. Die müssen gewisse Noten haben, damit sie eben spielen dürfen.
Naja.
Da wurden Kurse erfunden und da waren eben die Basketballspieler drin und die haben alle gute Noten bekommen, damit sie weiterhin,
101.
Ja, damit sie weiterhin unter den NCAA-Regularien spielen durften. Das heißt, das Basketballteam war so wichtig, dass man Kurse an der Uni erfunden hat, die tatsächlich gar nicht existierten. Die existierten nur irgendwo auf dem Papier und da waren dann die Leute drin und haben alle irgendwie ein B+ bekommen und haben alle gesagt, ja, großartig, schaut euch das an, wie toll unser System ist. Der spielt nicht nur jetzt irgendwie March Madness im College-Basketball. Nein, der hat auch noch gute Noten. Das ist doch so toll. Also diese Sachen, die hast du so häufig, im Grunde genommen jedes Jahr findest du die irgendwo. Denn die Teams, die Universitäten wissen, wir können Milliarden verdienen, wenn unser Basketballteam konstant gute Performance bringt. Das heißt, man macht alles dafür. Und wenn dann irgendwie die Fakultät, keine Ahnung, Geschichte sagen würde, wir bräuchten mal vielleicht eine neue Bibliothek, wir hatten irgendwie Termitenbefall, das ist alles irgendwie zusammengebrochen, dann sagen die, sorry, aber wir haben gerade erstmal die Umkleide von unserem Basketballteam erneuert. Also die haben jetzt alle einen eigenen Whirlpool, das geht leider vor. Also so.
Ich habe auch irgendeine Story gehört, ich kann es leider nicht mehr zuordnen, von irgendeinem Boardmember von einer großen oder von einer College-Football-starken Uni, die hatten gerade ein neues Stadion gebaut und das Boardmember hat dann gesagt, so, hey, irgendwie so richtig gefallen tut mir das auch nicht, das ist alles so neu und so schick, ich hätte das gerne so ein bisschen retro, und dann hatten die tatsächlich überlegt, ein Stadion wieder abzureißen, das gerade erst irgendwie 5 Jahre stand oder so. Es ist wirklich absurd, es hat halt nichts mit Uni zu tun, ne? Das ist die Sache.
Ja, und es hat auch nichts mit dem Gedanken zu tun, der eigentlich dahinter steht. Deswegen ist das jetzt endlich passiert, das, was passieren musste, zumindest jetzt erstmal nur in Kalifornien, ein riesengroßer Schritt für all die AthletInnen, die an der Uni unterwegs sind, dass sie etwas verdienen können, zumindest. Natürlich.
Was sind denn all die Athleten? Sind das Discounter?
Bisher waren sie die Discounter. Sie haben nichts bekommen. Aber andere.
Jetzt steigen sie zu Edeka Rewe.
Jetzt werden sie richtig. Jetzt hätte ich was das Falsches gesagt. Lass uns mal wieder zurückkommen zur NFL. Wir haben mal Abschweifung gemacht. Wir können vielleicht so ein bisschen. Ich hatte über die Spieler gesprochen, die jetzt zur Woche 5 zurückkommen oder zumindest auch zurückkommen können, nachdem sie eine Sperre abgesessen haben. Wir können uns so ein bisschen an den Spielern entlang hangeln, um so ein bisschen auch über die Spiele vom Wochenende noch zu sprechen, in den Minuten, die uns noch bleiben, Christian. Beispielsweise können wir ja kurz über Giants Wide Receiver Golden Tate, eine große Acquisition in der Offseason. Er kommt zurück zu den New York Football Giants, die unter, wie du ihn gerne nennst oder wie er auch seinen Spitzname geboren wurde, schon vor einiger Zeit Danny Dimes, sehr, sehr gute Erfolge feiern und jetzt mittlerweile mit 2-2 da stehen, nachdem Eli gebencht wurde. Jetzt zuletzt gegen Washington, die aber auch wirklich nicht so wirklich kompetitiv sind, gewonnen haben und auf einmal wieder da sind und die Medien sich überschlagen in New York City.
Ja, sollen wir nächste Woche nochmal drüber reden, was dann die Schlagzeilen sind, wenn es gegen Minnesota ging und die Woche danach, wo sie in Foxborough gegen die Patriots auflaufen werden.
Okay, gute Überleitung, Christian. Lass uns über die Minnesota Vikings sprechen.
Nee, doch, können wir machen. Die Giants machen Spaß. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Also, ich habe ja auch ein paar Giants-Fans in meinem näheren Bekanntenkreis und es ist schön, wenn die sich auch mal wieder freuen können. Ne?
Wie süß.
Ja, wenn man wieder Hoffnung greifen kann. Okay. Natürlich hat sich das so ein bisschen, wie nennt sich das, bemitleidend an. Das so soll das eigentlich gar nicht klingen. Nein, es ist wirklich schön, dass Giants-Fans, die jahrelang in so einem Limbo waren zwischen nicht wirklich furchtbar, aber halt auch überhaupt nicht gut, so, ne, wenn da wieder so eine Sonne am Horizont sichtbar wird.
Ja, ich wollte gerade überleiten zu den Minnesota Vikings. Bist du überrascht, dass sie so klar verloren haben gegen Chicago, dass sie so Schwierigkeiten haben, das Passspiel ans Laufen zu bekommen, dass im Grunde genommen Kirk Cousins nicht wirklich nach vorne kommt, obwohl er jetzt eigentlich genug Zeit gehabt hätte, dass man sagen kann, okay, jetzt muss er diese Saison eigentlich besser spielen, mehr erreichen. Es gibt keine Ausreden mehr.
Ja, also ich glaube, Kirk Cousins ist nicht die Antwort, ne? Ob er jetzt Kirk oder Kurt ist. Auch wenn seine Zahlen am Ende ganz gut aussehen, er nimmt so viele Sacks, er wirft den Ball nicht wirklich tief, es ist alles nicht wirklich erfolgreich. Also Minnesota ist, weiß nicht, ich bin los von denen. Also bin massiv enttäuscht und ich glaube auch nicht, dass sie noch erfolgreich werden in dieser Saison.
ein O-Liner, ein wichtiger.
Ich will aber wissen, was du dazu denkst, Felix.
Zu den Minnesota Vikings, ich bin sehr enttäuscht. Ja. Also auf meiner Enttäuschungsliste stehen die Atlanta Falcons immer noch ganz oben, die ja jetzt mit 1-3 da stehen, verloren haben, und das schließt sich jetzt so ein bisschen an das, was ich sagen wollte mit dem O-Liner, aber ich kann auch kurz, also Minnesota, ich weiß es nicht. Adam Thielen hat sich ja geäußert und hat gesagt, wenn man in dieser Liga jetzt nicht das Passspiel mehr ans Laufen bekommt, hat man ein Problem. Da spricht natürlich auf einer Seite einfach der Frust der Niederlage, auf der anderen Seite natürlich auch der persönliche Frust für Adam Thielen, der ja in den letzten Jahren, also vor allen Dingen im letzten Jahr, so unglaublich viel Bälle fangen durfte, ja auch so häufig auch der Adressat war. Dieses Jahr halt überhaupt nicht. Man hat das Gefühl, dass Mike Zimmer wirklich dieses Run first. Natürlich haben sie mit Dalvin Cook da auch einen großartigen Running Back, aber ich weiß es nicht. Es wirkt.
Ich glaube, CJ Ham, der Fullback der Vikings, wurde in dieser Saison bis jetzt schon häufiger getargetet als Kyle Rudolph.
Ja, auch das ist ja zum Beispiel so eine Sache. Kyle Rudolph, über den ja viel gesprochen haben, soll er getradet werden, noch in der Offseason oder nicht, findet momentan noch kaum statt. Stephon Diggs, der jetzt auch, glaube ich, irgendwas Komisches getwittert hatte. Ich weiß nicht, ob ich das nur gesehen hatte oder irgendwas mit Bill Belichick, und er hält sich irgendwie den Mund zu oder so, nach dem Motto, Trade, was auch immer. Also, ich weiß es nicht. Also ich glaube, das war eher so ein Frustding. Also beide, die sind natürlich sehr verwöhnt, Stephon Diggs und auch Adam Thielen mit ihren vielen, vielen Receptions im letzten Jahren. Ich bin bei Atlanta bin ich wirklich ein bisschen sehr, sehr enttäuscht. Bei Minnesota könnte ich mir vorstellen, ähnlich wie bei den Chargers, dass es die verlängerte die verlängerte Preseason bei den beiden Teams noch ist und dass sie sich nochmal fangen und dann nochmal einen Stretch bekommen, wo sie loslegen können. Auf der anderen Seite, ja, Minnesota enttäuscht halt auch so ein bisschen auf der Defense-Seite, muss ich sagen, dass Chase Daniels da so reinkommt in dem Spiel und ja, kein Problem hat, und auch Allen Robinson, der von Chicago Bears einen Ball nach dem anderen fängt, und so ein bisschen so eine Sturheit, die ich da einfach sehe, dann auch bei Mike Zimmer, dass man ihn einfach nicht aus dem Spiel nimmt, weil sonst hat ja Chicago auch nicht so viel großartig zu bieten gehabt oder generell Receiver, die einem wirklich gefährlich werden können. Und anstatt dass man einfach sagt, okay, ich nehme Robinson jetzt aus dem Spiel, indem ich ihn konstant einfach doppel, haben sie ihm wirklich unglaublich viel geschenkt. Und Rhodes sah nicht gut aus. Also ich hoffe, dass sie nochmal zurückkommen. Ich würde es auch Cousins gönnen, aber ich sehe es noch nicht ganz so düster wie bei Atlanta.
Das ist irgendwie spannend, ne? Also Kirk Cousins hat jetzt noch ein Jahr Vertrag nach diesem, glaube ich, oder? Oder ist er jetzt schon in seinem dritten? Nee, es müsste jetzt in seinem zweiten Jahr sein, oder?
Ja.
Es ist natürlich auch spannend, wenn er jetzt so ein Jahr, das Jahr weiterführt, so eigentlich ansehnliche Zahlen quasi hinzaubert mit guten Completion Percentages, aber irgendwie mit tiefer gehenden Zahlen, das halt alles dann nicht mehr so schön ist, und er dann nächstes Jahr, was machst du dann als Minnesota? Verlängerst du ihn, lässt du ihn ziehen, tradest du ihn? Tradebar ist er, glaube ich, schon grundsätzlich. Hat er nun, ja, das ist nur Space Salary garantiert, das heißt, er ist durchaus tradebar. Wie geht's mit ihm weiter, ne?
Ja, aber er macht sich jetzt natürlich gerade momentan keinen wirklichen Markt, schafft er sich, ne? Wir haben jetzt momentan sehr, sehr viele
verzweifelte Leute.
Ja, aber es gibt jetzt viele jüngere Quarterbacks, die in einer Situation sind, wo man überlegen könnte, was passiert mit ihnen, wo ein Team eher Interesse hätte, deutlich mehr zu investieren, um einen dieser Quarterbacks zu bekommen. Dann der Draft sieht auch wieder gut aus. Also es sind jetzt auch nicht so viele Teams, die dann sagen würden, ich brauche jetzt dringend, unbedingt den Quarterback, und vor allen Dingen, für welchen Preis würde er sich loseisen oder beziehungsweise...
Nee, ich glaube, also so hoch wäre der Preis gar nicht. Es geht ja nur darum, dass das garantierte Geld gefressen wird, ne?
Ja, was stellt Kirk Cousins sich vor? Das ist so ein bisschen die Frage, ne?
Ja. Es ist nicht so einfach.
Ich, ein weiterer Spieler, der von der, Doping-Strafliste runter darf und spielen darf, ist Titans Tackle Teller Luan, der zurückkommt, und da können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz über das Spiel sprechen. Tennessee Titans, auch so eins dieser Teams, das wirklich nicht einzuschätzen ist. Da spielen sie am Donnerstag, hatten sie das Spiel gegen Jacksonville, in dem sie total untergegangen sind und aussahen, als wären sie überhaupt nicht ready für NFL-Football. Und dann kommen sie nach Atlanta, die natürlich auch ihre Probleme haben, aber trotzdem spielen extrem gut und bekommen jetzt eben auch noch ihren Left Tackle zurück, Tyler Luan. Es sieht auf jeden Fall gut aus, auch wenn das nur eine Achterbahnfahrt momentan ist, der Titans. Aber zumindest war das jetzt mal endlich so ein Spiel, das man eigentlich vor der Saison im Grunde genommen in den letzten Jahren immer so erwartet hatte. So müssten sie spielen, so könnten sie spielen mit ihrer Defense, die gut ist. AJ Brown, der Rookie, der so ein bisschen seine Coming-out-Party hatte. Ja, im Grunde genommen das, was man sich immer so erhofft hatte. Diese Balance in der Offense mit Henry und Mariota, der keine Fehler macht, sehr, sehr solides Spiel hat. Und der Defense stark, aber man muss irgendwie auch so ein bisschen, ja, hat so ein bisschen Angst, dass es vielleicht dann in der nächsten Woche wieder genau nach hinten losgeht in dem Spiel.
Also Konstanz ist definitiv das Problem dabei. Weck mich auf, wenn sie irgendwie 2 Spiele über 500 sind, würde ich jetzt mal so spontan sagen.
Okay, ich werde mich versuchen daran zu erinnern. Die Browns bekommen Antonio Callaway zurück, den viele vielleicht auch noch kennen eher von Hard Knocks als auf dem Spielfeld. Er kommt auch zurück. Die Cleveland Browns ebenfalls eins dieser Teams, das völlig so, naja, schwierig einzuschätzen ist. Sie hatten ihr großes Spiel unter Flutlicht. Sunday Night Game gegen die Rams, das sie zu Hause verlieren. Und jetzt kommen sie nach Baltimore in dieser Woche und gewinnen gegen die Baltimore Ravens mit 40-25, auch wenn der Score vielleicht so ein bisschen irreführend ist, denn das Spiel war im Grunde genommen bis zu diesem 88-Yard-Touchdown-Lauf von Nick Chubb relativ ausgeglichen, beziehungsweise ein One-Possession-Game.
Was hat denn da dein Lieblingsspieler gehabt? Also ich habe irgendwas gehört, hatte so ein bisschen was am Hamstring gehabt und hat deswegen nicht mehr weiterlaufen wollen, oder was war da los?
Welchen meinst du jetzt?
Earl Thomas.
Ja, ich glaube, Earl Thomas und alle hatten nicht so ein gutes Spiel. Also, es war so ein bisschen so ein Spiel zum Vergessen für die Baltimore Ravens. Wie gesagt, sie waren im vierten Viertel mit gut 9 Minuten auf der Uhr ja noch mit einem Touchdown hinten, einer Possession, aber dann ist alles so ein bisschen auseinandergebrochen und das Spiel davor war natürlich auch noch nicht so wirklich gut. Also, du hast nicht unrecht. Insgesamt, ich glaube, knapp 1000 Yards oder so, die sie jetzt zugelassen haben innerhalb von 2 Wochen in der Defense, ist nicht gut für eigentlich das Herzstück dieses Teams, aber auch da würde ich jetzt nur nicht irgendwelche Probleme sehen. Das ist mir noch ein bisschen zu früh insgesamt.
Aber Harbaugh bleibt bei seinem Analytics-Approach, ne?
Ja.
Er ist auf für 2 gegangen.
Ach so, ja, okay. Stimmt, das ist korrekt.
Gibt von mir den symbolischen Klopfer auf die Schulter.
Immerhin. Und das für die Baltimore Ravens von dir, Christian.
Ich hab ja nichts gegen die Ravens.
Natürlich nicht.
Ich hatte sie nur für overrated.
Ja.
Nein, für ein bisschen overrated.
Die Kansas City Chiefs bekommen nach Sperre Cornerback Maurice Claiborne zurück. Auf jeden Fall auch eine extrem wichtige Personalie, die zurückkommt. Eigentlich ein wirklich guter Corner, der so ein bisschen in den letzten Jahren untergegangen ist. Aber vom Potenzial her wirklich den Kansas City Chiefs helfen kann. Denn das, was bei ihnen das große Problem ist, die Achillesferse, ist natürlich die Defense. Detroit hat das in dem Spiel gut auch ausgenutzt. Und im Grunde genommen auch, obwohl Detroit das Spiel verloren hat gegen Kansas City, können sie sich eigentlich so ein bisschen auch trotzdem mit einem guten Gefühl daraus gehen. Also dieses 34-30 war natürlich ärgerlich, dass man das dann zugelassen hat, aber insgesamt war Detroit das bessere Team, muss man sagen, in dem Spiel. Kansas hat halt einfach gezeigt, auch an einem schlechten Tag können sie gewinnen, an einem Tag, an dem Patrick Mahomes keine Touchdown wirft, können sie einfach gewinnen. Das spricht natürlich auch einfach für ihre insgesamte Klasse, aber insgesamt Detroit kann sich, glaube ich, gut fühlen, auch wenn es die erste Saisonniederlage war.
Ja, auf jeden Fall. Kansas City ist extrem anfällig in der Defense nach wie vor, trotz Defensive Coordinator Switch in der Offseason und Umstellung des Schemes. Laufverteidigung ist eigentlich so gut wie nicht existent, wenn ich das so sagen kann. Tja, und Mahomes ist durchaus auch noch quasi zu verwirren. Also das ist jetzt auch in seinem zweiten aktiven Jahr, zeigt sich das wieder, dass er zwar unheimlich gifted ist, ich glaube, das wird keiner wirklich bestreiten wollen, aber er ist durchaus auch immer wieder zu überraschen, sei es jetzt mit Blitzen oder beziehungsweise wie es Detroit jetzt gemacht hat, indem sie einen großen Teil des Spiels nur mit drei Spielern gewascht sind. Allerdings ist es dann natürlich auch extrem bitter, wenn er dann Vierter und Acht, wenn du eine Man-Coverage spielst und er dann einfach, ich glaube, 15 Yards erlaufen hat.
Ja,
das ist dann natürlich wirklich ein Durchstoß für alle Lions-Fans in dem Moment. Aber halt auch einfach die Klasse von ihm, ne? Also das ist, aber es wird spannend sein. Also es könnte gut sein, dass das KC lange Zeit nicht verlieren wird. Ähnlich wahrscheinlich auch wie die Patriots. Also das heißt, da wird es sehr lange sehr, sehr spannend bleiben. Die beiden Teams schicken sich wieder an wie im letzten Jahr quasi den Super Bowl im Championship Game auszutragen, den zumindest von der Stärke der Teams und wie sie wahrgenommen wird.
Ja, beide, die beiden letzten Teams in der AFC mit 4-0, die sie dastehen. Du hast es angesprochen, dieser 4-8 war natürlich extrem bitter für Detroit. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man ja auch bedenkt, dass Patrick Mahomes in relativ ähnlichen Spielsituationen im Spiel vorher schon sehr viel Yards gemacht hat, als er gelaufen ist. Er hat am Ende auch, glaube ich, über 50 Yards Rushing, obwohl er eigentlich relativ wenig läuft für seine Verhältnisse, obwohl er eigentlich, wie man ja auch gesehen hat, deutlich häufiger laufen könnte, aber das muss er eigentlich gar nicht, denn sonst hat er immer jemand offen, aber die Detroit Lions haben wirklich sehr, sehr gut gemacht, vor allen Dingen Travis Kelce aus dem Spiel zu nehmen, zu großen Teilen. Auch
wenn er ein Lateral wirft.
Auch die Receiver rauszunehmen aus dem Spiel mit konstanten Double Coverages, und du hast es angesprochen, häufig eben nur drei oder vier Leute gerusht und dadurch eben mehr Leute gehabt, um zu covern, aber dann diese Prevent-Defense am Ende ist, fand ich sehr, sehr unangenehm. Also es war das auch, was Matt Patricia auch in New England sehr häufig gemacht hat als Defensive Coordinator, dieses Prevent. Wir verteidigen im Grunde genommen bei jedem Spielzug eigentlich nur den Touchdown, aber nicht das First Down. Und das ist natürlich so eine Gewissensfrage, was mache ich? Gehe ich jetzt mehr Risiko und versuche das Spiel mit meiner Defense zu gewinnen, oder versuche ich einfach nur möglichst die Zeit irgendwie zu kontrollieren? Aber das Problem war ja auch einfach, Kansas City konnte mit einem Field Goal ausgleichen, mit dem Touchdown das Spiel entscheiden. Und da war ich so ein bisschen, fand ich so ein bisschen schade. Und da muss ich zum Beispiel sagen, beim Sunday Night Game der Cowboys gegen die New Orleans Saints, New Orleans Defense hat es besser gemacht, oder zumindest der Call war besser, auch wenn es da um eine Hail Mary ging. Aber sie haben eben nicht nur sich hinten reingestellt, sondern sie haben eben auch Leute nach Dak Prescott geschickt, also ihn unter Druck gesetzt direkt, sodass er schneller werfen musste und so weiter. Also ich bin eigentlich mehr ein Freund davon, wenn es darum geht, vor allen Dingen Dritter, Vierter und Acht, wie in dem Fall, einen doch mehr auch mit reinzuschicken. Ich muss ja nicht unbedingt blitzen, aber doch ein bisschen mehr Pressure zu kreieren oder eben den Spy auf Patrick Mahomes zu setzen, sodass er nicht laufen kann. Wenn er sich dann irgendwie rauswindet und einen seiner famosen Würfe übers halbe Spielfeld macht, quer drüber, okay, dann kann's, das kann halt passieren, das kannst du nicht verteidigen, aber ihn dann so einfach 15 Yards laufen zu lassen, fand ich schon sehr, sehr bitter für Detroit. Und Detroit natürlich vorher auch sich selber sehr, sehr geschadet durch die Fumbles, die sie hatten. Sowohl
beide Seiten, ne?
Ja, aber
aber klar,
im Endeffekt
natürlich mehr.
Der Fumble von sowohl Matthew Stafford, aber auch von Johnson, der sich an der Goal-Line, und er weiß, dass er im Grunde genommen in dem Moment im Grunde genommen, weiß ich nicht, wahrscheinlich 19 Spieler um ihn herum stehen, und dann versucht, die Arme mit dem Ball über die Linie zu strecken. Also das Schlimmste, was man machen kann, da wird ihm der Ball sozusagen aus der Hand geschlagen dadurch. Also niemals.
Ja, das siehst du bei gut gecoachten Teams, siehst du das nicht. Ne? Das ist
niemals
finde
den
ich
Ball mit der Hand ausstrecken an dieser Goal-Line. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffst du es nicht. Aber die Gefahr, dass der Ball, weil du ihn dann nicht mehr kontrollieren kannst, aus der Hand geschlagen wird, ist so groß, was passiert. Er verliert den Ball, als er versucht, noch irgendwie den Stretch zu machen über die Goal-Line, und dann dieses famose 100-Yard-Fumble-Recovery für einen Touchdown. Ja, sehr, 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 sehr ärgerlich für Detroit auf jeden Fall das Spiel.
Ja, aber es unterstreicht, dass Detroit im zweiten Jahr unter Matt Patricia relevant ist, ne? Also die NSC North ist natürlich auch so oder so schon vielleicht jährlich immer eine starke Division, so ein bisschen, was die AFC North vielleicht auch über lange Zeit war und vielleicht jetzt auch wieder werden könnte. Freut mich sehr. Also du weißt ja, ich bin da so ein verkappter Stafford-Fan, ja. Seit 2013 oder so. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht warum. Ich glaube, ich mochte seine Art, wie er den Ball geworfen hat. Ich glaube, das hat so mein Interesse geweckt.
Das und war dann auch natürlich in dem Spiel beeindruckend. Also ich glaube, der erste Hail Mary-Versuch, als wir nochmal 2 Sekunden bekommen hatten.
Der in die Endzone gekommen ist.
Ja, genau. Den hat er aber auch wirklich, das war schon extrem. Also das war ja fast wie so ein Fadeaway beim Basketball im Zurückfallen. Wirft er diesen Ball, ich weiß nicht, wie viele Yards waren das, 50, knapp 60 Yards,
ja,
im Zurückfallen und dann auch noch eigentlich fast über die Endzone drüber. Also er war ein bisschen zu weit geworfen. Ja, schon sehr, sehr beeindruckend. Also die
Pass Interference bei dem Play?
Bei jedem Play in der Endzone ist Pass Interference, ja, bei einem Hail Mary.
Zumindest bei Hail Marys, aber da gibt es keinen Pass Interference. Da musst du, glaube ich, schon jemanden wirklich eine Pistole vom Kopf halten, damit das gepfiffen wird.
Ja, vor allem, du kannst es eh nicht challengen. Weil es under 2 minutes in, also in 99 von 100 Fällen ist ja eine Hail Mary in under 2 minutes. Das heißt, du kannst es eh nicht challengen als Coach.
Ja gut, aber es würde dann ja quasi, das Replay Officials würden sich einschalten. Aber es gibt halt andere,
ja,
Standards bei Hail Mary Plays. Das ist ja die Sache, ne?
Lass uns
ja
mal. Ja.
Bitter für die Lions, aber ich meine, sie stehen insgesamt noch durchaus passabel da, ne? Und ich glaube, sie haben jetzt auch echt nicht mehr so den schwersten Schedule insgesamt, ne? Das ist also, ich freue mich auf eine schöne Saison mit ihnen.
Auf eine schöne Saison. Die Saison läuft schon.
Restsaison.
Eine Restsaison, natürlich, klar. Ich weiß nicht, ich glaube, sie haben jetzt eine Bye-Week, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, sie sind in der Bye-Week diese Woche zusammen mit den Miami Dolphins. Lass uns vielleicht noch kurz über das Spiel sprechen, das wir dann in der Sonntagnacht hatten und natürlich auch noch das davor, die Tampa Bay Buccaneers. Sprechen wir über das vielleicht erstmal, die ein wirklich sehr, sehr wildes Spiel gewonnen haben in LA im Colosseum mit 55-40. Großen Anteil daran hatte natürlich die schnelle 21-0 Führung, als Jared Goff zweimal intercepted wurde und Jameis Winston bis dato wirklich extrem, extrem gut gespielt hat, die ganze Offense gut gespielt hat, die Defense natürlich auch, nicht nur durch die Interceptions sehr, sehr gut gespielt hat. Ja, Bruce Arians, der nach dem Spiel gesagt hat, er möchte, dass Jameis Winston jetzt immer so furchtlos auftritt und spielt. Ein unterhaltsames...
Du hast mich sowieso...
Ein unterhaltsames Spiel, die Rams, wie zu Beginn angekündigt, damit nicht mehr sozusagen ohne Niederlage. Das war die erste Niederlage. Auch ein Spiel, was unterhaltsam war, aber dass man auch nicht zu viel reininterpretieren müsste. Jared Goff muss man jetzt, glaube ich, nicht irgendwie Angst und Bange haben und auch die LA Defense wird sich wieder fangen und in den nächsten Spielen deutlich besser spielen als jetzt dieses Spiel mit den 55 Punkten. Oder siehst du
also
anders?
Ja gut, ich glaube, dass Tampa Bay ist, hat mit Arians eine Menge Potenzial, denn sie sind in der Offensive immer noch sehr explosiv. In der Defense augenscheinlich deutlich besser geworden.
Ja.
Ja. Womit ich zumindest im Vorfeld nicht so wirklich gerechnet hatte. Die sind so ein bisschen unterm Radar für mich durchgeflogen. Aber es ist sehr spannend, was aber jetzt LA angeht, beziehungsweise die Rams aus LA angeht. Ich war ja eigentlich schon seit dem Super Bowl von ihnen so ein bisschen runter und habe sie so ein bisschen als Pretender empfunden. Und das unterstreicht sich hier für mich irgendwie doch schon wieder, denn ich habe das Gefühl, dass die Magie um Sean McVay ist dann doch schon, die ist im Begriff, grundsätzlich wegzufliegen.
Oh, soweit schon.
Ja, nee, ich habe gesagt im Begriff.
Im Begriff, okay,
noch,
ja.
Also ist noch kein Hot Take.
Nein.
Also ich hab mir noch ein Out gegeben.
Es ist auf jeden Fall natürlich nie gut, wenn du ein Spiel, was du eigentlich auf dem Papier, natürlich auch wenn du die Saisonplanung hast, gewinnen müsstest, auch nach den ersten Wochen, wo du sagen musst, okay, das ist ein Heimspiel, das müssen wir gewinnen gegen den Gegner und dann verlierst du eben und du kassierst auch noch 55 Punkte. Das ist natürlich extrem. Nichtsdestotrotz hat ja die Offense auch 40 Punkte erzielt. Das darf man nicht vergessen. Und einfach dieser Momentum-Shift ist, glaube ich, extrem groß, wenn du die zwei Interception hattest. Ist ja immer noch sozusagen ein jüngerer Quarterback. Du liegst 21-0 zurück. Deine Defense ist auch irgendwie nicht so wirklich auf dem Feld. Aaron Donald nicht, bei weitem nicht so energisch, wie man ihn in den letzten Wochen oder Jahren immer gesehen hat. Dann hast du wieder einen Marcus Peters, der zwar seine Interception hat, aber eben davor auch wieder so einen Marcus Peters Moment hat, in dem er einfach die Route, also reinspringen will oder irgendeinen Pass antizipiert, auf die Interception geht und dann eben sozusagen verbrannt wird mit dem langen Ball. Also das sind halt so Sachen, das passiert halt sehr, sehr häufig. Das sind halt so diese Fundamentals, die man halt abstellen muss.
Erinnerst mich gerade an den FIFA-Kommentator.
Ja? Welcher?
Ich
kenne ihn nicht.
FIFA-Spiel,
FIFA
antizipieren. Der Abiturient würde antizipieren sagen. Ich glaube, so war das.
FIFA 98, die Fußball-WM?
Nee, FIFA 98, oh, das war doch ein das Fußball,
war,
ne?
Ich glaube, oder war das, wo man Sudden Death hatte und dann dieses krasse Sudden Death?
95. Wo dann man Elfmeter in der 89. Minute hatte, die Zeit läuft weiter und dann Pech gehabt, wenn du nicht rechtzeitig geschossen hast.
Nee, es gab auch mal so ein Sudden Death irgendwie. Da kamen so Blitze und haben die Spieler ausgelöscht.
War bestimmt CES.
Nee, das war, glaube ich, aber vielleicht war das auch so ein Mod oder so. Auf jeden Fall war das sehr lustig, weil alle, weiß ich nicht, 2 Minuten Spielzeit, also virtuelle Spielzeit, es kam so ein Blitz und hat von jedem Team einen Spieler rausgezogen.
Auch die Torwärter?
Das wäre lustig. Aber da konnten wir auf jeden Fall noch die Torhüter umgrätschen.
Mit Blutgrätsche.
Auf jeden Fall in dem Spiel, was mir auch aufgefallen ist, mal wieder, ich habe nach der ersten Saison Viertel meine Awards kann ich schon mal vergeben. MVP, Offensive Player und Defensive Player. MVP.
Early?
MVP gebe ich Patrick Mahomes. Offensive Player Christian McCaffrey, der schon wieder im letzten Spiel fast 200 Scrimmage Yards hatte, also extrem, also der im Grunde genommen jede Woche also Unglaubliches leistet. Und dann Defensive MVP auf jeden Fall für mich bisher Shaquille Barrett, der in dem Spiel der Tampa Bay Buccaneers auch wieder großartig gespielt hat, der auf seinem One-Year-Prove-It-Deal, also der Agent, der reibt sich, glaube ich, schon seit 4 Wochen die Hände, weil er weiß, oh yes, wir haben genau das Richtige gemacht, wir haben diesen Ein-Jahres-Proof, also Beweis-Dich-Deal. Shaquille Barrett, der von Denver kam, da so ein bisschen natürlich nicht vorbeikam an der starken Konkurrenz und jetzt eben 9 Sacks hat, 1 Interception jetzt auch in dem Spiel eben, diese Interception und 3 Forced Fumbles. Also für mich momentan ein sehr, sehr überragender Outside-Linebacker, Pass-Rusher, der auch gegen den Lauf spielen kann, der eben auch in die Coverage droppt und dann die Interception hat. Also sehr, sehr beeindruckend.
Ja, also der wird sich sicherlich freuen auf den März im nächsten Jahr. Entweder bekommt das Franchise-Tag oder er kriegt signifikante Angebote in der Free Agency.
Vielleicht ein kleiner Hot-Tag, Christian, zum Abschluss. Welche Defense ist stärker? Die Defense der New England Patriots oder die der New Orleans Saints? Deiner Meinung nach?
Ich weiß es nicht. Also ich finde die Patriots, das ist mein klarer Gedanke, aber die Saints sind irgendwie, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendwie grundsätzlich bei dem was übersehe. Das ist.
Was meinst du? Ein Spieler oder?
Bitte?
Ein Spieler übersiehst oder?
Ja. Dass ich sie. Ich frage mich, ob ich sie, ob es unfair von mir ist, dass ich sie so, die Saints generell so außen vor lasse, weißt du?
Es ist schon extrem, das, was ich anfangs sagte, wenn sie jetzt wirklich auch noch die kommenden Spiele gewinnen, weil sie spielen jetzt gegen Tampa. Gut, die hatten jetzt natürlich ein großartiges Spiel, aber dann Jacksonville, Chicago, Arizona und dann kommt die Bye Week und dann könnte Drew Brees zurück sein. Sagen wir mal, sie verlieren davon noch eins. Dann haben sie in der Abwesenheit von Drew Brees, nehmen wir das LA-Spiel dazu, 2 Spiele verloren und das wäre halt ein traumideales Szenario für die New Orleans Saints und das muss man eben der Defense zuschreiben, denn in dem Sunday Night Game gegen die Dallas Cowboys haben sie wirklich die Dallas Cowboys so ein bisschen auf den Grund der, dem Boden der Tatsachen zurückgeholt, denn die Dallas Cowboys flogen ja auch, vor allen Dingen was ihre Offense angeht, nach den ersten Wochen so ein bisschen auf Wolke 7. Kellen Moore, der neue Offensive Coordinator, der in den Himmel gelobt wurde als jüngster Offensive Coordinator.
Dann wurde ihm der Erfolg so ein bisschen unheimlich und jetzt fängt er an, wieder mehr zu laufen und jetzt läuft alles nicht mehr.
Ja, und dann spielen sie gegen die erste wirklich starke Defense und dann passiert das. Und spielen sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Patriots, ne, ähnlich. Spielen gegen die vielleicht drittbeste Defense nach vielleicht den Patriots und den Saints gegen die Buffalo Bills. Spielen extrem schlecht. Wir haben gestern ausführlich darüber gesprochen. Und die Defense gewinnt das Spiel für sie, die im Grunde genommen, ja, unglaubliches leistet momentan. Ganz klar, der Frontrunner ist, was die Zahlen angeht.
Du wirst eine Menge Schatten aus Chicago, ne? Aber das kann ich im Deutschen nicht sagen, Schatten werfen, oder?
Ja, aber Chicago hat halt so ein paar, also ja, die Konstanz war jetzt, ja, wobei das auch eigentlich Quatsch ist. Nein, du hast vollkommen recht, Chicago darf man nicht vergessen, habe ich in dem Zusammenhang vergessen. Also sagen wir mal, die Patriots, Saints, Chicago, die Bills sind wahrscheinlich so momentan die besten Defensive-Reihen in der Liga.
Khalil Mack hat übrigens, seitdem er getradet wurde, ich glaube nur ein Sack weniger als Oakland insgesamt, aber ich glaube ein Forced Fumble mehr als Oakland insgesamt. Ich glaube 17 Sacks hat er, seitdem er getradet wurde, Oakland hat er 18 und er hat 8 Forced Fumbles und das gesamte Oakland-Team 7.
Ja, es ist extrem. Also dieser Deal, der wird, glaube ich, noch sehr, sehr viele Jahre Gesprächsstoff bringen. Weiß man eigentlich, warum Roquan Smith nicht gespielt hat? Es war ja sehr, sehr kryptisch, was Matt Nagy danach gesagt hat, der Linebacker der Chicago Bears, der mit einer aufgrund von persönlichen Gründen nicht am Spiel gegen die Minnesota Vikings teilgenommen hat. Dann gab es irgendwie die Berichte, er hätte irgendwie einen Autounfall gehabt oder dann auch unter Einfluss von irgendetwas den Autounfall verursacht. Ich kann es nicht sagen. Also ich habe keine Bestätigung irgendeiner Form.
Ich auch nicht. Ich habe, es wird wohl sehr viel in der Chicagoer Presse darüber irgendwie gefragt und nachgehakt und recherchiert und so weiter. Grundsätzlich, was ich so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen mental, so eine kleine Eskapade, okay, vielleicht, sowas in diese Richtung. Das ist das Gefühl, das ich habe. Grundsätzlich würde ich aber auch erstmal sagen, abwarten und lasst ihn erstmal selber klarkommen und nur weil er private Gründe hat und nicht dabei ist, er ist halt auch ein Mensch, ne?
Absolut, korrekt. Ein Spieler, der noch zurückkommt und auf jeden Fall für das Team sehr wichtig sein könnte, ist Tight End Benjamin Watson, auch schon, obwohl er etwas in die Jahre gekommen ist, auf jeden Fall für die Patriots, glaube ich, eine sehr, sehr willkommene Abwechslung auf der Tight End Position, die seit dem Rückzug von Rob Gronkowski, der wahrscheinlich in ein paar Wochen wieder angerufen wird von Tom Brady, geht da relativ wenig, gegen Buffalo ging relativ wenig und man kann nur hoffen, dass er das Ganze so ein bisschen nochmal antreibt und hat jetzt ja relativ leichte Spiele vor der Brust als lockeren Einstieg für den etwas in die Jahre gekommenen Ben Watson.
Ja, ich hoffe auch, dass er mitwirken kann, aber ich muss auch gleichzeitig sagen, ich bin nicht geschockt, wenn er gar nicht erst ins Team gekommen, also wenn er direkt gecuttet wird. Deswegen vorsichtig genießen. Also ich denke mal, heute werden wir da schon nähere Informationen zu haben. Wenn er heute nämlich nicht gecuttet wird, sind die Chancen, glaube ich, ganz gut, dass er da drin bleibt. Aber wir haben schon wilde Sachen gesehen bei den Patriots.
Das ist wahr. Vielleicht können wir, das finde ich ganz lustig noch, lese ich noch ganz kurz die momentane Draft-Order so vor, wie sie momentan steht, aufgrund nach dem ersten Viertel der Saison. Nummer 1 Pick hätte Washington, gefolgt von den Broncos, den Bengals, den Dolphins, den Jets, den Cardinals, den Falcons, dann nochmal den Dolphins, das ist der von den Steelers, von den Ravens, gefolgt von den Eagles. Das sind momentan die ersten 10. Hätte man auch vor der Saison so nicht gedacht, dass es sich so gestalten würde, die Draft-Reihenfolge nach 4 Wochen in der NFL. Und noch was ganz, ganz Aktuelles, eine Nachricht, die Panthers mussten ihren Defensive Tackle Quan Short auf IR setzen mit einem gerissenen Rotator Cuff.
Kann davon vielleicht zurückkommen, ne?
Ja, das ist Rotator Cuff, was ist das nochmal, diese an der Schulter?
Rotatorenmanschette.
Ja, genau, deine Lieblingsverletzung, Christian. Das, was Dr. Andrews für Knie ist, ist Christian für Rotatorenmanschetten. Genau. Das auf jeden Fall für die Panthers. Keine gute Nachricht für alle, die es vielleicht interessiert. Cam Newton hat einen eigenen YouTube-Kanal, relativ aktuell. Da bespricht er, warum er wirklich längere Zeit aussetzt. Ganz interessant, vielleicht mal angucken bei YouTube Cam Newton. Es ist vielleicht ein bisschen für viele etwas verstörend, einen Profisportler so zu sehen, denn er sitzt dort mit Zigarre und Wein, aber das wissen wir auch schon von All or Nothing, dass er das gerne macht. Auf jeden Fall erklärt er da, warum er wirklich jetzt sich eine längere Auszeit gibt und nicht zurückrushen möchte aufs Feld. Was dann bedeutet, dass er vielleicht die Saison auch nicht mehr zurückkommt, denn wirklich, er bleibt sehr, sehr vage in seinen Äußerungen.
Ja gut, ich meine, Kyle Allen macht ja, hält das Fort ja relativ tight beisammen. Komische Wortwahl. <Yeah. lacht> es ist traurig mit Cam Newton, wie viele Verletzungen er immer erlitten hat und wie oft er dann auch wohl offensichtlich zu früh wieder zurückgekommen ist. Dementsprechend, glaube ich, wäre es nicht verkehrt, wenn er sich die Saison Zeit nimmt und möglicherweise vielleicht erst spät im Dezember zurückkommt, wenn es vielleicht noch um was geht oder vielleicht ganz sagt, okay, nächstes Jahr schauen wir weiter.
Ja, wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant sein, wie es da weitergeht. Aber wie gesagt, ich bin von Christian McCaffrey diese Saison mal wieder sehr, sehr begeistert, dass das eher
One CMC.
Ja, genau. Christian, wie geht's dir?
Ich bin froh, dass wir fertig sind.
Wo ist die Körpertemperatur angekommen?
Ja, es ist recht warm. Mir ist warm.
Aber eigentlich ist es einem noch kalt, wenn man Fieber hat, oder ist das so nicht so?
Ja, stimmt.
Ja.
Ja, ach, ich weiß es auch nicht. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn wir hier durch sind und ich wieder nicht die ganze Zeit husten unterdrücken muss und immer muten muss und so.
Und muten musst. Du mutest dich doch gerne, Christian. Das war's von uns. Wir danken, wünschen eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Thursday Night Game, ein Wochenende voller NFL. Wer die Patriots hören will, gestern, wie gesagt, der Petspot. Und ansonsten eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten NFL Tuesday, nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.